Die Presse.
Der Fall Egister Ott ist einer der wenigen True-Crime-Podcasts, den man live mitverfolgen kann. Der größte Spionagefall der Republik seit dem Zweiten Weltkrieg hat morgen seinen Auftakt im Wiener Landesgericht. Ich bin Sissi Rabel. Zu Gast war ich schon mehrmals im Presse-Podcast, was wichtig ist. Heute darf ich Sie zum ersten Mal als Moderatorin durch die Episode führen. Es ist nicht alle Tage, dass ein Staatsschützer vermeintlich für Russland spioniert hat und dabei vielleicht auch noch erwischt worden ist. Das internationale Medieninteresse ist daher relativ groß. Das Wiener Landesgericht weiß gar nicht, wie es die vielen Journalisten ab morgen unterbringen soll. Mein Kollege Manfred See stürzt sich auf jeden Fall ins Gemenge und wird den Prozess für die Presse begleiten. Hier im Podcast spricht er mit mir darüber, was uns erwartet und wie lange wir uns eigentlich noch mit der Causa Egister Ott herumschlagen müssen. Er begleitet den Fall seit seinem Beginn, seit 2017. Sag, Manfred, steht er dir eigentlich schon an?
Überhaupt nicht. Übrigens, hallo Sisi, danke für die Einladung. Nein, also langweilig wird's mir nicht. Und im Übrigen, jetzt wäre es auch der falsche Zeitpunkt. Jetzt kommt sicher keine Langeweile auf, weil ja am Donnerstag der bisher größte Prozess gegen Egister Ott beginnt.
Es ist super, wenn wir da gleich einsteigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitkommen. Worum geht's da? Es wird überall getitelt, der größte Spionagefall seit dem Zweiten Weltkrieg. Ist das übertrieben oder gerechtfertigt?
Es ist untertrieben. Mir fällt also kaum ein größerer Spionagefall ein. Der müsste jetzt mehr als 100 Jahre zurückgehen. Da gab es 1913 den Oberst Redl. Das war ein ungarisch-österreichische K&K-Armee, war damals, und dieser Oberst hat Geheimnisse unter anderem an die Russen verraten und hat sich dann das Leben genommen. Also da gab es gar keinen Prozess, aber das war wohl ein noch größerer Fall. Wie gesagt, das ist mehr als 100 Jahre her.
Wenn wir jetzt diesen speziellen Prozess anschauen, weil er stand ja schon ein andermal vor Gericht, was sind denn bei diesem Fall die Anklagepunkte?
Die Anklagepunkte jetzt juristisch gesehen: Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Bestechung, Bestechlichkeit und vielleicht allen voran Beteiligung an einem geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs. Also wird dieser Tatbestand benannt. Das heißt also im Kern dem früheren Staatsschützer Egister Ott wird vorgeworfen, er habe den Russen beim Spionieren geholfen. Ott selbst bestreitet die Vorwürfe.
Das ist eine sehr lange Liste, deshalb sind wahrscheinlich auch jetzt schon 10 Verhandlungstage anberaumt, der letzte derweil im März. Kannst du uns da mal vielleicht kurz durchführen, was passiert denn in diesen 10 Tagen? Gibt es da ein Protokoll, das abgearbeitet wird?
Ja, durchaus. Es gibt ein Prozessprogramm. Zunächst beginnt der Prozess damit, dass sowohl die Anklage, und zwar die von der Staatsanwaltschaft Wien verfasste Anklage, im sogenannten Eröffnungsvortrag vorgetragen wird. Also das kann man sich so vorstellen, da hält dann der Staatsanwalt eine Rede und sagt, was dem Egister Ott alles vorgeworfen wird. Kleine Randnotiz, es gibt einen zweiten Angeklagten, der bei weitem weniger zu verantworten hat, aber nur, dass es erwähnt ist, auch ein früherer Staatsschützer vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.
Mhm. Kurz eingehakt, warum wird der dann nicht so medial breit getreten?
Weil er eigentlich, ich will ihm nicht zu nahe treten, eher ein kleines Licht ist und so etwas wie ein Gehilfe des Egister Ott war, aber auch nur in einigen Teilbereichen. So, also um dort fortzusetzen, nach dem Vortrag der Anklage hat natürlich die Verteidigung dasselbe Recht. Das heißt, auch die Verteidigung wird am Donnerstag einen Eröffnungsvortrag halten und wird sozusagen das Gegenteil erklären und für den Mandanten auf Freispruch plädieren. Danach beginnt die Einvernahme des Egister Ott. Die könnte sich über 2 Tage ziehen, also Donnerstag, Freitag. und dann nach den Einvernahmen, die dann irgendwann, wie gesagt, die Nummer 2 muss auch noch einvernommen werden und nach den Einvernahmen könnten dann die ersten Zeugen kommen.
Und ist es eigentlich das erste Mal, dass Sigister Ott mehr zu Wort kommt, weil der hat sich ja teilweise ein bisschen zurückgehalten?
Nein, ist es nicht und da darf ich dir zart widersprechen. Gerne. Er ist eher ein Typ, den ich als outspoken bezeichnen würde. Er wirkt auf mich, ich hoffe, er verzeiht mir das, auch mitunter etwas schuldig. Es kann schon sein, dass er Journalisten, die auf ihn warten, rüffelt und ihnen erklärt, wie man ordentlich grüßt. Bei den Fotografen kann es schon sein, dass er sich vis-à-vis der Kameraleute postiert und dann demonstrativ mit seinem Smartphone Fotos macht, sozusagen Gegenfotos macht. Also er ist schon, wenn ich das sagen darf, eine Figur und macht auf mich auch nicht den Eindruck, dass er sich da irgendwie versteckt oder verschanzt. Er hat auch bereits angekündigt, er wird sehr wohl zu den Vorwürfen Stellung nehmen, müsste er nicht als Angeklagter. Er hat auch angekündigt, die Wahrheit zu sagen, wobei die Wahrheit, die Ott meint, ist, wie er selber sagt, er wird weitere Schweinereien aufdecken und er wird auch darlegen, warum, da kommen wir jetzt schon zu den Einzelheiten, seine vielen Abfragen, ja, in diversen Polizeicomputern, ja, warum die im dienstlichen Interesse der Republik Österreich gestanden seien.
Du hast jetzt gemeint, er hat angekündigt, er wird Schweinereien aufdecken. Gibt es da diejenigen, die zittern müssen, dass er sie mit in den Abgrund reißt?
So wie er das sagt, ja. Ich glaube es offen gestanden nicht, dass das so sein wird. Denn warum hat er sich so lange Zeit gelassen? Er ist zweimal suspendiert worden. Die zweite Suspendierung ist nach wie vor aufrecht. Er ist zweimal in Untersuchungshaft gesessen, einmal 3 Wochen bereits im Jahre 2021 und einmal 3 Monate im Jahr 2024. Es gab zuletzt schon in kleineren Anklagepunkten Prozesse gegen ihn. Also warum lässt man sich so lange Zeit, wenn man jetzt noch etwas, wie er sagt, aufdecken kann, das seiner eigenen Verteidigung dient, dann spielt man das doch meiner Meinung nach viel früher aus.
Jetzt hast du vorher erwähnt, der nächste Punkt ist dann die Zeugenvorladung. Ist da mit prominenten Zeugen zu rechnen, wo die Medien vielleicht schon darauf warten, dass da endlich wer zu Wort kommt?
Ja, genau, so ist es. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar mehr als 100 Zeugen geladen werden. Also das ist wirklich eine sehr große Zahl. Denn allein die Staatsanwaltschaft Wien hat schon an die 90 Zeugen geladen. Und auch die Verteidigung hat natürlich das Recht, weitere Zeugen zu beantragen. Also die Ladung weiterer Zeugen zu beantragen. Und unter diesen 90 bereits von der Staatsanwaltschaft beantragten Zeugen gibt es prominente Namen. Es kommt zum Beispiel oder soll kommen der Peter Griedling, das war der Chef des BVT, also des Staatsschutzamtes. Es kommt zum Beispiel Michael Takacs, aktueller Bundespolizeidirektor.
Wird also spannend. Ist dann auch gleich im März in Anschluss an diese 10 Tage mit einem Ergebnis zu rechnen?
Das glaube ich nicht. Soweit ich das jetzt überblicke, sind 10 Verhandlungstage anberaumt. Wenn diese 10 Verhandlungstage abgelaufen sind, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es weitere Verhandlungstage. Muss nicht sein, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt weitere Verhandlungstage.
Also kann das ein sehr langwieriger Prozess werden?
Durchaus. Und ich glaube, es wird auch so sein.
Jetzt war er ja schon mal vor Gericht. Wie wahrscheinlich, also ich weiß nicht, kann man das als Außenstehender beurteilen, wie wahrscheinlich ist denn eine Verurteilung dieses Mal?
Es ist natürlich schwer zu sagen, weil die Vorwürfe bekanntlich, die müssen bewiesen werden, nicht? Also bewegen uns da im Schattenreich der Geheimdienste. Also da jedes Mal einen hieb- und stichfesten Beweis zu erlangen, wird für die Staatsanwaltschaft gar nicht so einfach sein. Ja. Ich darf vielleicht den einen oder anderen konkreten Vorwurf nennen, damit man sich was darunter vorstellen kann.
Bitte gern.
Also wie schon gesagt, der Hauptvorwurf besteht darin, Ott sitzt sozusagen vorm Computer, soll sozusagen ein Schreibtischtäter sein. Ja, es ist jetzt wenig Spionage, wenig James Bond.
Ja. Schade.
Wenngleich die österreichischen Verfassungsschützer sehr wohl auch Nummern haben. Ja. Allerdings 8-stellige. Ja. Bei James Bond hat er 3-stellig, 007.
Ja.
So ist es in Österreich nicht. Meines Wissens nach gibt es auch in Österreich keine Agenten mit der Lizenz zu töten, aber das nur am Rande. Und Ott war eben derjenige, der jede Menge Abfragen aus Polizeicomputern, wie zum Beispiel aus dem EKIS, also das ist ein elektronisches Datensystem des Bundeskriminalamtes in Österreich. Er hat in Strafregister geschaut, er hat Kfz-Kennzeichen abgefragt und so weiter, stets zu Personen, von denen die Anklage sagt, das sind Personen, die den russischen Inlandsgeheimdienst FSB interessieren. Also das ist der Grundvorwurf. Ott soll immer zugearbeitet haben den Russen, dem russischen Geheimdienst FSB oder den russischen Geheimdiensten. Ott bestreitet das. Mhm. Also mal der Grundvorwurf. Da gibt es zum Beispiel den Fall Dmitri Senin, man kann den Namen nennen, denn er ist selber in die Öffentlichkeit gegangen. Hinter dem ist Russland her und Ott soll jetzt geholfen haben, den Aufenthaltsort dieses vormaligen FSB-Offiziers, mittlerweile kann man ihn vielleicht als Abtrünnigen bezeichnen, jedenfalls wieder von Russland gejagt, und Ott soll geholfen haben, den Aufenthaltsort ausfindig zu machen.
Und wie will man das überhaupt mit ihm verknüpfen? Durch Kommunikationswege, die man ausgegraben hat, E-Mails, oder gibt es Zeugen, die das
so ist behaupten? Durch diverse Indizien eben, ja. Und es kann natürlich durchaus sein, dass es eben nichts gibt, ja. Dass das ein Verdacht ist, der sich aber einfach nicht erhärten lässt vor Gericht.
Gehen wir nochmal kurz ein bisschen auf diese Person ein, weil du ihn vorher schon angefangen hast zu beschreiben als einen schrulligen, aber sehr eben outspoken Menschen. Du hast ihn ja dann schon vor Gericht ein wenig erlebt. Wie kann man diesen Menschen einschätzen? Was ist das für ein Mensch?
Ja, wobei das Outspoken bezieht sich jetzt auf die Auftritte, die er sozusagen unfreiwillig hatte, auf seine Gerichtsauftritte. Im Vorverfahren, bei den Einvernahmen, hat er über weite Strecken gar nichts gesagt. Naja, was ist das für ein Mensch? Also ich bin jetzt nicht ganz auf Du und Du mit ihm, nur ich habe ihn eben bei öffentlichen Auftritten, nämlich bei Gerichtsterminen, erlebt und habe mir auch seine Vita angeschaut. Der hat in den 80er Jahren als kleiner Streifenpolizist bei der Wiener Polizei begonnen, interessanterweise. Hat dann gewechselt nach Kärnten in sein Heimatbundesland, war dort Polizist, ist dann zur Kriminalpolizei gegangen. Dann wieder Rückkehr nach Wien ins Innenministerium. Dann war er eine Zeit lang bei einer Antiterrorismus-Einheit, die mittlerweile schon aufgelöst ist. Und irgendwann Ende 2013 hat er dann beim BVD, man muss dazu sagen, das BVD in dieser Form gibt es ja nicht mehr. Mittlerweile gibt es die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und nicht mehr das alte BVD. Hat aber damals dann beim BVD als Staatsschützer begonnen und ist dann zunächst, wie gesagt, in die Abteilung Terrorismusbekämpfung und zuletzt in die Abteilung verdeckte Ermittlung gegangen. Ein Detail, das mich ein bisschen amüsiert, ist, dass er so gar nicht der glamouröse Agent war, sondern Überstunden gemacht hat, indem er im Innenministerium am Telefon saß und beim Bürgerservice-Telefon ausgeholfen hat. Also er hat sozusagen die Hotline betätigt, wenn jemand irgendwelche Anliegen an den Innenminister hatte.
Ja, so gar nicht, James Bond. Die Staatsanwaltschaft, die stellt ihn immer mal wieder gern dar als quasi einen frustrierten Beamten, der irgendwie bei Beförderungen übergangen worden ist und sich auch, weil er sich einen besseren Lebensstil leisten wollte, quasi kaufen hat lassen. Kannst du das nachvollziehen, dieses Bild, das ist zeichnen?
Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft da ziemlich gut punktet, weil die Staatsanwaltschaft lernt aus der Vergangenheit, das ist ja sehr erfreulich, weil sie schon beobachtet, wie verhält sich eigentlich Ott. Wie gesagt, es waren schon kleinere Prozesse, die sind aber mit Freisprüchen ausgegangen. Ein kleiner Teilfreispruch wurde vom OGH, also vom Obersten Gerichtshof, aufgehoben. Aber im Großen und Ganzen waren das Freisprüche, ja. Und die sind auch großteils rechtskräftig. Aber Ott hat schon den Eindruck vermittelt, es passt ihm einfach nicht, wie der Staatsschutz zu der Zeit, zu der er Staatsschutzbeamter war, aufgestellt war. Das passt ihm einfach nicht.
Personell,
weil er eben gemeint hat, ja, das ist ein Amt, das ist durchsetzt von ÖVP-Sympathisanten. Die ÖVP würde sich sozusagen, hat sich damals laut Ott des Staatsschutzamtes bedient, wenn sie irgendwelche Informationen haben will. Das ist mal das eine, was ihn gestört hat. Deswegen kommt natürlich auch die Zuschreibung, er sei frustriert gewesen. Das war er wahrscheinlich wirklich. Und das zweite, er hat immer wiederum Bemerkungen gemacht, die darauf schließen lassen, dass er an der Qualifikation seiner seinerzeitigen Kollegen zweifelt. Also von ihm hört man wiederholt, na, das sind ja nur einfache Dorfgendarmen gewesen. Also er hat da Kritik daran geübt, dass der österreichische Staatsschutz Leute nimmt, die seiner Ansicht nach nicht genug qualifiziert sind. Das ist einmal das eine. Und naja, eine gewisse Geldnot leitet die Staatsanwaltschaft wohl aus den finanziellen Aufwendungen, die Ott zu tätigen hat, ab. Und so kommt die Mischung, die die Staatsanwaltschaft angibt, um das Motiv deutlich zu machen. Nämlich einerseits, hier ist ein frustrierter Beamter, der noch Rechnungen offen hat. Und andererseits, hier ist ein Beamter, der Geldnot hat, sich in Geldnot befindet und seine vielen Computerabfragen für Geld, für Entgelt macht.
Verstehe. Also kann man sehr gespannt sein, was er dann vor Gericht wirklich sagt. Vielleicht zuletzt noch als Frage. Es wurde jetzt rund um den Fall oft behauptet, zum einen, durch den Fall ist Österreichs Staatsschutz sehr blamabel dagestanden. Zum anderen könnte man sagen, man kann ihm fast dankbar sein, weil immerhin gab es jetzt die DNS-Reform. Wir schauen genauer hin. Wie würdest du das einschätzen? Was ist die Konsequenz dieses Falls für den Staatsschutz in Österreich?
Also ich glaube, für den Staatsschutz in Österreich und mögliche Nachteile für den Staatsschutz in Österreich war nicht der Fall Ott verantwortlich. Der große Sündenfall hat sich zugetragen im Februar 2018, als eine Razzia im BVD vorgenommen wurde und man sozusagen Staatsgeheimnisse kistenweise aus dem Amt rausgetragen hat. Damals hieß es, es seien einige Beamte korrupt. Nichts davon hat sich nachweisen lassen. Der Ruf war aber nachhaltig ramponiert, was dazu geführt hat, dass der Staatsschutz großflächig umstrukturiert werden musste, auch um das Vertrauen internationaler Dienste wiederherzustellen. Was aber der Fall Ott sehr wohl bewirken kann, ist eine Reform der Spionagetatbestände.
Selbst wenn Ott verurteilt werden würde, wäre das Strafmaß gar nicht besonders hart?
Genau, so ist es. Denn der von mir jetzt kurz erklärte Tatbestand, geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik, ist mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft. Der gewöhnliche Amtsmissbrauch, der ihm auch vorgeworfen wird, ist schon mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. Also nicht nur der Tatbestand an sich muss nachgeschärft werden und ausgeweitet werden, sondern meiner Meinung nach, es muss auch eine strengere Strafdrohung geben.
Verstehe. Vielen Dank, Manfred, für deine Einordnungen. Wir werden die Story weiter verfolgen auf der Presse-Homepage.
Ja, bitte gerne.
Natürlich können Sie den Fall über die kommenden Wochen auf der Presse-Homepage sowie in der Zeitung durch Reportagen, Analysen und Einordnungen meiner Kollegen weiterverfolgen. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.